Ansichtssache. Das Diskussionsforum mit Judith Bertagnoli.
Keine Lust auf die Muttersprache der anderen? Gäste im Studio sind Andrea Abel, sie ist Leiterin des EURAC-Instituts für angewandte Sprachforschung. Grüß Gott, Frau Abel. Carlotta Ranigler von der italienischen Bildungsdirektion, sie ist Inspektorin für Deutsch als Zweitsprache. Grüß Gott, Frau Ranigler.
Hallo, grüß Gott.
Martin Rederlechner, Direktor an der Landesberufsschule Brixen für Handel, Industrie und Handwerk. Grüß Gott, Herr Rederlechner.
Grüß Gott.
Die Personalberaterin Viktoria Wurz. Grüß Gott, Frau Wurz.
Hallo, grüß Gott.
Und Heidrun Goller, sie ist Vorstandsmitglied im Landesbeirat der Eltern. Grüß Gott, Frau Goller.
Grüß Gott, einen wunderschönen guten Tag.
An der Technik ist Maximilian Ebner. Frau Abel, im Herbst haben 150 junge Deutschsprachige zu studieren begonnen. Sie bereiten sich an der Uni Brixen auf ihre Rolle als Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen vor. Es wären 300 Studienplätze zur Verfügung gestanden, aber 150 Anfragen konnten nicht berücksichtigt werden, weil der Zweisprachigkeitsnachweis fehlte. Gibt es weitere Hinweise darauf, dass sich das Zweitsprachniveau weiterhin verschlechtert?
Ja, also im Laufe der letzten, sagen wir, 10 Jahre haben sich die Zweitsprachkompetenzen der Südtiroler Oberschülerinnen, das haben wir in unserer Kolipsi-Studie nachgewiesen, doch um einiges verschlechtert. Viele waren auch sehr erstaunt, weil ja doch in der Schule sehr, sehr viel getan wird, weil die Politik sich auch sehr einsetzt für die Verbesserung der Sprachkompetenzen. Dennoch sind die Sprachkompetenzen nach unten gegangen. Ob aber kurz vor dem Abschluss der Oberschule sich die Sprachkompetenzen jetzt verbessert oder weiterhin verschlechtert haben, dazu können wir jetzt überhaupt nichts sagen.
Frau Wurz, Sie haben viel Kontakt zu Arbeitgebern. Wie sind denn da die Rückmeldungen, was jetzt die Sprachkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber betreffen?
Die Rückmeldung ist, dass teilweise die Zweitsprache nicht ausreichend ist, aber nicht konkret, dass sie rückläufig ist. Also diese Rückmeldung haben wir so nicht erhalten. Aber natürlich sind Sprachkenntnisse ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, auch die Drittsprache, auch Englisch. Und teilweise ist Englisch besser vorhanden als die Italienisch oder die deutsche Zweitsprache. Und das ist natürlich bedenklich.
Herr Rederlechner, Sie leiten die Berufsschüler für Handel, Handwerk und Industrie in Brixen. Wie hoch ist denn die Bereitschaft, an Ihrer Berufsschule Italienisch zu lernen von Seiten der Schülerinnen und Schüler?
Ja, das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. In den dienstleistungsorientierten Berufen, ich denke jetzt an Verkäufer, an Kosmetiker und Schülerinnen, die im Bereich Verwaltung ausgebildet werden, dort ist die Bereitschaft tendenziell höher als wie bei handwerklich technisch orientierten Jugendlichen. In den dienstleistungsorientierten Berufen, da ist es unumgänglich, auch halbwegs gut Italienisch zu können, was noch nicht bedeutet, dass es auch können, die Jugendlichen nicht. Das ist ein sehr intensives Mühen der Lehrer und es werden alle erdenklichen Initiativen ergriffen, um den Wert, die Bedeutung oder die Wirksamkeit des Unterrichts zu erhöhen. Die Möglichkeiten der Schule sind begrenzt. Wir können ganz viel im Unterricht machen. Wir können verschiedene Settings organisieren. Das wird alles auch von den Lehrkräften gemacht. Mein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf, heißt es in einem Sprichwort. So ähnlich ist es auch beim Spracherwerb, glaube ich, oder bei der Haltung zur Zweitsprache. Die Schule ist ein Teil von ganz vielen Gliedern, die da eine Bedeutung haben.
Frau Ranigler, wie sehen Sie jetzt den Trend? Wie sieht es aus mit der Zweitsprachkompetenz in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, nämlich als Inspektorin an der italienischen Bildungsdirektion?
Also ich bin seit 5 Jahren an der italienischen Bildungsdirektion tätig und von Anbeginn hat mich überrascht, wie aufgeschlossen und wie bemüht die Gesellschaft und auch die Menschen, die im Schulamt tätig waren, um die Zweitsprache waren oder sind. Es kam sofort sehr viel Druck auf mich zu um einfach auch Initiativen zu setzen, die Deutschkenntnisse zu verbessern. Und wir haben da mit verschiedensten Dingen angefangen. Wir haben Sprachstandserhebungen ins Leben gerufen, weil wir wollten einfach auch ein bisschen von Grund auf in Erfahrung bringen, wie sehr, wie kompetent auch die Kinder und Jugendlichen im Erwerb der Zweitsprache sind, um dann eventuell Maßnahmen zur Verbesserung auch dann setzen zu können.
Frau Ranigler, Sie haben gesagt, das Interesse war sehr groß. Woran ganz konkret machen Sie das fest?
Zum Beispiel, also ganz prinzipiell, dass man sich ständig bemüht, mit mir Deutsch zu sprechen. Mhm. Dass in den Sitzungen zum Teil, dass es immer heißt, jeder spricht in seiner Sprache. Dass ich zum Beispiel bei Dienstkonferenzen ständig Deutsch sprechen darf, dass auch Schulführungskräfte sich darum bemühen, mit mir Deutsch zu sprechen, auch immer mit dem Satz, ich kann's nicht so gut.
Das ist jetzt auf der Ebene der Bildungsdirektion, wahrscheinlich spiegelt sich das auch auf der Ebene der Schulen wieder.
Ganz
in welcher Form fordern auch die Eltern das ein?
Bei den Eltern, was ich am meisten höre, ist immer, unsere Kinder sollen besser Deutsch lernen oder Deutsch sprechen, als ich es kann. Die Sprache, die man im Unterricht lernt, und das hat ja der Kollege bereits genannt, die Schule macht sehr viel, hat investiert in Projekte und in Ausflüge, in Partnerschaften, also allem, die nimmt eigentlich alles her, was ihr zur Verfügung steht. Sprache hängt natürlich immer auch beim Einzelnen, beim Schüler, und der muss das auch wollen.
Frau
und da
Golo.
Muss das Umfeld auch passen.
Frau Ranigler zeichnet jetzt ein sehr positives Bild, also eine hochmotivierte Mannschaft, die versucht, auf allen Ebenen auch aktiv zu werden, um diesen Zweitspracherwerb. Hier geht es ganz konkret um Deutsch für italienischsprachige Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das Bild, das uns dann die Studien vor Augen führen, ist dann ein anderes. Was läuft dann da schief, Frau Goller?
Was wir als Eltern ja auch leider Gottes anerkennen müssen, dass der Output von dem Italienischkenntnissen in der deutschen Schule sehr gering ist im Vergleich zu dem, was da an Motivation auch und an Einsatz von der Bildungspolitik da reingegeben wird. Also das ist ja das. Also es kommt viel rein. Und der Output, also die Italienisch, wir sprechen jetzt von Italienischkenntnissen unserer Schüler, also die entsprechen gerade mal einer Alltagssprache. Die Kompetenzen reichen meistens für eine Bildungssprache dann nicht aus.
Frau Abel.
Ja, da muss ich widersprechen. Also viele Schülerinnen und Schüler schaffen es am Ende der Oberschule kaum ein allgemeines alltagssprachliches Gespräch überhaupt zu führen. Und wir haben gesehen, dass eben den Schülern gerade diese Sprachkompetenzen für die normale Lebenswirklichkeit eigentlich fehlt. Also es sind so ganz banale Dinge über jemandem eine Wegbeschreibung geben, über ein Erlebnis am Wochenende zu erzählen. Schülerinnen und Schüler tun sich besonders in solchen Bereichen tatsächlich schwer. Und das ist natürlich schade, weil wir haben ja diesen Kontext da, wo man tatsächlich auch sich über alles Mögliche austauschen kann.
Frau Wurz, bei Ihnen liegt es die Oberschulzeit und die Studienzeit mutmaßlich nicht allzu lange zurück, wenn Sie jetzt an Ihren Sprachunterricht denken. Was hätte man denn da besser können?
Ich glaube, als Schüler ist einem manchmal nicht bewusst, wie wichtig die Zweitsprache ist. Und ich erinnere mich auch noch an meinen BWL-Professor, der uns damals fast getriezt hat, wirtschaftliche Artikel zu übersetzen. Und ich dachte mir manchmal, warum das Ganze? Aber heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich auch die Gelegenheit hatte, fachspezifische Wörter zu erlernen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, die Initiative, der auch der Herr Direktor ergriffen hat, quasi den Schülern es zu ermöglichen, auch die italienische Sprache im Unterricht mit einem anderen Fachbereich zu verknüpfen.
Und wie haben Sie sonst den Sprachunterricht in Erinnerung?
Immer abhängig vom Lehrpersonal. Mhm. Es gibt Lehrpersonal, das sehr motiviert ist, sehr engagiert ist, sehr viel Wert auf Kultur legt oder wiederum sehr viel Wert auf Grammatik legt. Aber beides ist sehr wichtig und das muss Hand in Hand gehen.
Ist das wissenschaftlicher Wissen, dass diese Lehrperson eine ganz wichtige Rolle spielt, Frau Abel?
Ja, die Lehrpersonen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber wir haben in unserer Kolipsi-Studie eben auch nachgewiesen, dass die Schule zwar sehr, sehr wichtig ist, aber genauso wichtig ist das ganze Umfeld. Und da muss ich natürlich auch die Eltern ansprechen. Und wir haben gesehen, und wir wissen es ja, die Eltern sind sehr motiviert und wollen natürlich, dass die Kinder die Sprache, die zweite Sprache, gut lernen, häufig eben besser als ich selber und so weiter, wird eben gesagt. Und wir haben in unserer Studie nachgefragt, Eltern und Schüler, ja, unterstützt ihr eure Kinder, damit sie eben die Sprache lernen? Ja, natürlich. Und die Kinder sagen auch, ja, meine Eltern unterstützen mich. Wenn man aber die Eltern danach fragt, was macht ihr denn, um die Kinder sozusagen näher an ein zweisprachiges Umfeld heranzuführen, dann sind plötzlich die Werte ganz, ganz weit unten. Für uns zeigt sich eben sehr eindeutig, dass ja, die Schule soll das machen, aber ich selbst muss kein Vorbild sein, unbedingt. Trotzdem wissen wir, dass die Eltern, selbst bei Jugendlichen, noch eine sehr große Rolle spielen. Und was ich auch noch sagen möchte, was Carlotte gesagt hat, die Umwelt ist eigentlich, oder das Schulsystem, die Lehrer, alle sind motiviert. Die Kinder selbst sind ja auch hoch motiviert. Wir haben Studien durchgeführt zu den Sprachenrepertoires von Kindern. Und die Kinder sind extrem stolz darauf, wie viele Sprachen sie eigentlich schon können. Und warum schafft man es nicht, sozusagen diese Motivation beizubehalten? Diese Motivation sackt irgendwie ab und im Laufe der Schulzeit
schwindet sie immer mehr, Frau Raniegler.
Wir haben ja aufgrund der Sprachstandserhebungen konnten wir schon feststellen, dass die Motivation bei den Kleinsten, bei den Kleinen, sehr hoch ist. Also die lieben, die machen Deutsch sehr gerne, die lieben die Lehrperson, die machen das eben aus einer intrinsischen Motivation heraus, während es dann in der Mittelschule schon ein bisschen absackt. Das ist bedingt natürlich auch durch die Pubertät, durch die Veränderung, die sie eben so erleben. Wir haben jetzt keine Daten zur Entwicklung in der Oberschule, aber ich gehe mal davon aus, dass das da noch einmal ein Bruch entsteht. Vor allem auch deshalb, weil die didaktischen Zugänge unterschiedlich sind zwischen der Unterstufe und dann der Oberstufe. Da heißt es, jetzt geht plötzlich der Ernst des Lebens los und einfach, da verändern sich sehr viele Dinge. Plus kommen eine Unzahl an Fächer, neuen Fächern hinzu und plötzlich hat man auch nicht mehr so ausreichend Zeit dafür.
Herr Rederlechner.
Ich habe die Perspektive der Oberstufe und dort begrenzt auf die berufliche Ausbildung. Jugendliche, die zu uns kommen, sind sehr unterschiedlich in Bezug auf die Fähigkeiten der Zweitsprache, je nachdem, ob sie vom Land oder aus der Stadt kommen. Das sind große Unterschiede und das hat ganz, ganz viel mit dem Elternhaus zu tun, mit der Haltung der Eltern. Nicht mit den Sprachkenntnissen der Eltern, sondern mit der Einstellung der Eltern. Und wir merken da, dass es Eltern gibt, die das immer sehr positiv vertreten und den Schülern, den Kindern das von früh auf mit auf den Weg gegeben haben. Dort ist dann die Fähigkeit, Italienisch zu sprechen, ganz eine andere, bereits gut entwickelte, als bei jenen Eltern, die da indifferent sind, die häufig aus Dörfern kommen, wo das Italienische überhaupt keinen Platz hat, weil es bei uns im ländlichen Raum, in den Tälern ja nicht gesprochen wird und wo die Jugendlichen dann auch wirklich nie Gelegenheit haben, im Alltag Italienisch zu reden. Die Jugendlichen sind in der Pubertät ab 14. Das spielt vor allem bei Buben dann eine große Rolle. Da ist es nicht mehr Thema, was die Eltern oder was die Lehrer sagen, sondern es ist Thema, was die Gleichaltrigen sagen. Die Peer Group dominiert die Wertvorstellungen. Und da versuchen wir dann, Personalleiter hereinzuholen oder Betriebschefs hereinzuholen, Arbeitgebervertretungen zu holen, die den Jugendlichen dann eine Ansage leisten können. Wenn die dann sagen, Italienisch ist bei uns wichtig, Italienisch ist bei uns ein Karrierefaktor, es ist entscheidend, ob du auf Hilfsarbeiterniveau bleibst oder ob du Karriere machst und ganz weit nach oben kommst, entscheidend, ob du auch Italienisch kannst, dann hat das schon Wirkung. Das hat umso mehr Wirkung, je älter die Schüler sind. Und wir merken ein Anspringen dann des Interesses bei einigen Jugendlichen, wenn sie dann in der dritten, vierten Klasse ankommen. Da können wir wirklich eine Unterscheidung treffen. Dort bieten wir dann auch Förderkurse ohne Noten, ohne Leistungsdruck, ohne die Frage, ob sie durchkommen oder nicht. Und dort sind dann nur mehr auf freiwilliger Basis Jugendliche drinnen, die auch selbst wollen.
Und die kommen auch in die Kurse?
Die kommen dann, die melden sich an. Wenn sie sich anmelden, müssen sie auch kommen. Es ist eine freiwillige Verpflichtung. Und auf der Ebene gelingt es dann wirklich auf ganz ansprechendem, wirksamen Niveau.
Frau Goller.
Das Zitat von Heiligen Augustinus, das Leben der Eltern, das ist das Buch, aus dem die Kinder lesen. Also das ist schon mal zum Thema Haltung. Wir haben ja im Jahr 2015 eine Studie, eine Umfrage gemacht vom LPE und da war ganz
vom Landesbeirat der Eltern?
Vom Landesbeirat der Eltern, ganz genau. Und da war ganz klar ersichtlich, dass über 70% der Eltern sich wirklich mehr Italienisch-Kompetenzen von den Kindern sicher wünschen. Also von daher, unsere Ausrichtung ist sehr klar und wir haben uns ganz klar für eine Mehrsprachigkeit beziehungsweise für bessere Italienischkenntnisse unserer Schüler geoutet.
Frau Wurz, wir haben Kontakt mit Bewerberinnen deutscher und italienischer Muttersprache und bei Ihnen ist welches Gefühl entstanden in Bezug auf die Motivation, eine Zweitsprache zu lernen?
Dass vor allem Personen mit der Muttersprache Italienisch eine Abneigung teilweise gegen die deutsche Sprache haben und dass auch laut Colipsi-Studie deren Kenntnisse weitaus niedriger sind. Das kann ich auch so in den Vorstellungsgesprächen bestätigen.
Also laut Colipsi-Studie kann man das im Großen und Ganzen schon so auch teilen, dass die Zweitsprachkenntnisse bei der italienischen Sprachgruppe geringer ist. Wenn es jetzt um die Motivation geht, Frau Ranigler, da haben wir jetzt ganz gegensätzliche Positionen. Sie haben hier ein Bild geschildert von höchster Motivation. Ja. Was dann auf dem Arbeitsmarkt dann an Eindrücken entsteht, steht eigentlich dem gegenüber, was Sie schildern.
Ja, sagen wir mal so, es kann auch dieses Überangebot an Sprache manchmal in eine umgekehrte Richtung ausschwenken, nämlich diese anfängliche hohe Motivation, die so sukzessive dann auch zum Teil einer Abneigung weicht oder hingegen oder umschlägt zum Teil auch in eine andere Sprache. Englisch ist cooler, Englisch ist interessanter, man schaut sich die YouTube-Videos an und so weiter und legt einfach, weil Deutsch, also die Zweitsprache mit so viel Druck zum Teil auch, auf mit dem gesellschaftlichen Druck verbunden ist, dann legt man das eben ein bisschen beiseite. Was ich festgestellt habe an der italienischen Schule, dass sehr viel auch mit den Schulführungskräften zusammenhängt.
Frau Gola.
Wir wissen ganz genau, jede Sprache, die für mich nicht emotional besetzt ist, also für die ich jetzt nicht motiviert bin, zu lernen, werde ich ganz schwierig. Also da werde ich mich ganz schwer tun. Also es geht wirklich darum, eine Zweit-, eine Drittsprache oder eine Fremdsprache oder wie auch immer emotional zu besetzen. Und dann ist die Lust und die Begeisterung da.
Frau Abel.
Wir haben in unserer Studie auch nachgewiesen, dass wenn diese Lust und dieses Interesse an der anderen Sprache, an der anderen Kultur da ist, dann gelingt das Sprachenlernen noch einmal besser. Da sind die Emotionen dabei und so weiter. Natürlich ist die instrumentelle Motivation, also diese Motivation, wenn ich einen guten Job haben will, wenn ich irgendwann Geld verdienen will und Karriere machen will, dann brauche ich die Zweitsprache. Das ist bei allen Schülern da, ist auch wichtig. Aber ich denke eben, wenn man diese beiden Bereiche nicht so einer Gesamtmotivation verbindet, dann gelingt das Sprachenlernen nicht. Die Schule ist extrem wichtig, aber das ganze Umfeld muss auch stimmen. Wie Sie das vorhin eben gesagt haben, die Haltung der Eltern ist so wichtig. Die ist einfach wichtig. Und selbst bei Pubertierenden haben wir eben gesehen, dass das Elternhaus nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, wenn es um das Weitertragen von Einstellungen zu anderen Sprachen und Kulturen geht. Und da halte ich es auch für eine Ausrede, dass man, wenn man am Land lebt, keine Möglichkeit hat, mit der anderen Sprache in Kontakt zu kommen. Okay, der Nachbar spricht nicht Italienisch, aber es gibt italienisches Fernsehen, es gibt tolle Literatur, es gibt alles, was man in der anderen Sprache auch machen kann.
Frau Ranigler.
Da muss ich mich jetzt melden. Einfach, weil ich das wirklich ganz anders erlebt habe, auch als Direktorin im Oberfinchgau. Ich habe einfach auch gemerkt, selbst persönlich, da gab es keine Möglichkeit, Italienisch zu reden. Das war einfach nicht, da war niemand da. Also es war auch völlig abwegig, manchmal das einfach zu konstruieren. Ich habe sehr viele, also habe Eltern gehabt, die das unbedingt, also dann diese Verantwortung auf die Schule gelegt haben, macht doch mehr, damit unsere Schüler besser Italienisch lernen.
Aber Frau Ranigler, wie können dann Eltern, die wirklich im Oberfinchgau mit ihren Kindern aufwachsen. Wie können die ganz aktiv die Zweitsprache fördern?
Dafür sorgen, dass zum Beispiel vielleicht auch einmal ein italienisches Radioprogramm oder italienische Fernsehprogramme daheim laufen, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also in den meisten Familien ist es nicht so. Ich programmiere alle deutschen Programme ein. Und mir persönlich ist es passiert, dass ein Kind gesagt hat, ich habe gar nicht gewusst, dass es auch italienisches Fernsehen gibt. Mhm. Das ist auch ein Fakt. Das hat sich im Vergleich zu unserer Zeit sehr verändert. Nicht? Ich kann mich erinnern, damals drei Radio Sender Bozen, da hat es zuerst die deutschen Nachrichten gegeben und dann hat es die italienischen Nachrichten gegeben und das hat man eben so mitgehört. Jetzt ist das alles nicht mehr so. Das ist alles fein säuberlich getrennt. Und ich muss schon bewusst meine Programme wählen und dahin also so programmieren, dass ich sie dann auch höre.
Frau Gurlau.
Südtirol ist ja breit gefächert, was auch die Zusammensetzung der Sprachgruppen anbelangt. Also die Carlotte, wir kommen aus dem Unterland, von daher haben wir ganz ein anderes, eine andere Vielfalt der Zweisprachigkeit, mehr Mehrsprachigkeit, als zum Beispiel in einem Finchgau oder im Pustertal. Von daher ist es schon zu unterscheiden. Und da begrüßen wir auch die Autonomie der Schulen und es natürlich auf die Haltung der Führungskräfte kommt es darauf an, inwiefern also diese Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit schon da auch gelebt wird.
Keine Lust auf die Muttersprache der anderen, das ist das Thema der Ansichtssache. Gäste sind Heidrun Goller vom Landesbeirat der Eltern, die Personalberaterin Viktoria Wurz, Martin Räder-Lechner, Direktor an der Landesberufsschule Brixen für Handel, Industrie und Handwerk. Carlotte Ranigler, sie ist Inspektorin für Deutsch als Zweitsprache an der italienischen Bildungsdirektion. Und Andrea Abel von der EURAG. Was jetzt ganz klar zum Ausdruck gekommen ist, wie entscheidend die Rolle der Eltern ist, wie entscheidend die Haltung der Eltern ist und wie stark auch die Motivation von Schülerinnen und Schülern gefördert werden kann, wenn Eltern das auch vorleben und aktiv auch mittragen. Andererseits bemerken wir, dass es ein Spannungsfeld gibt, wo zu viel Druck aufgebaut wird von Seiten der Eltern, dass das auch durchaus ins Gegenteil umschlagen kann. Was auch festgestellt wurde, ist, dass die Motivation bei den Kleinen, also in der Grundschule, noch sehr groß ist und dann erstaunlicherweise immer mehr auch schwindet, dass Schule natürlich auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann, um den Schülerinnen und Schülern verständlich zu machen, es ist ein Karrieresprung oder es ist ein Karrieresprung möglich, wenn ihr Zweitsprache auch gut beherrscht und auch Englisch beherrscht. Das macht die Landesberufsschule in Brixen vor, indem sie wirklich auch Arbeitgeber in die Schule holt und denen glaubt man ja bekanntlich leichter als den Lehrpersonen und auch den Eltern. Was hier gesagt wurde, ist, wie stark das Umfeld auch die Zweitsprachkompetenz fördert. In der öffentlichen Diskussion spielen die verschiedenen Schulmodelle eine ganz große Rolle. Also wir wissen, CLIL gibt es, dann gibt es diese Forderung auch zum Teil nach der sogenannten mehrsprachigen Schule. Dann gibt es das italienische Bildungswesen, wo im Bereich Zwei- und Mehrsprachigkeit ja sehr vieles angeboten wird. Und hier möchte ich einfach einsteigen, Frau Ranigler. Geben Sie uns doch einen kurzen Überblick. In welcher Form wird denn Zwei- und Mehrsprachigkeit in der italienischen Bildungsdirektion auch gefördert?
Also zuerst einmal muss man sagen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen bereits 1997 getroffen wurden. Da gab es einen Landesbeschluss, der die Förderung des Zweitsprachunterrichts vom Kindergarten bis zur Oberschule geregelt hat. So ist es heute noch. Wir haben zum Beispiel im Kindergarten für die Fünfjährigen ein 5-Stunden-Angebot an Deutsch.
Flächendeckend.
Danach in der Grund- und Mittel- und Oberschule war mit diesem Landesbeschluss damals schon die Möglichkeit, den Sachfachunterricht von Deutschen also in der Zweitsprache durchführen zu können. Später dann gab es den CLIL-Beschluss, so wie ihn auch zum Teil die deutsche Schule hat. Das war dann im Jahr 2013/14. Wir sind danach gerückt. Die rechtlichen Möglichkeiten haben dann aber vereinzelte Schulführungskräfte veranlasst, Klassen einzurichten, in denen das Deutschangebot sehr hoch war.
Und was heißt sehr hoch?
Das geht bis zu 13 Stunden.
Mhm. Also wie viele Stunden sitzen Grundschüler in der Schule?
Also eine normale 32, also zwischen 27 und 30 Stunden. Mhm. Aber das hängt natürlich dann auch von der Autonomie der Schule ab. Und davon sind dann zum Beispiel 12 bis 13 Stunden in der deutschen Sprache. Das heißt, es wird auch Mathematik, Geschichte, Geografie von den Klassenlehrern unterrichtet.
Und das sind dann deutsche Muttersprachlerinnen, die diesen Deutschunterricht auch weitervermitteln.
Genau, das sind die Klassenlehrer.
An wie vielen Schulen wird denn dieses Modell angeboten?
Also konsequent in Bozen an 3 Schulen. Dann gibt es eben am Land 2, 3, also nicht so intensiv, so diese Intensität, die haben wir hauptsächlich in Bozen, mhm. auch weil es in Bozen am meisten verlangt wird.
Und an den Oberschulen?
Und an den Oberschulen. Da gibt es besonders eine Oberschule, das ein dreisprachiges Angebot hat.
Also dieses sogenannte CLIL, das an den deutschen Oberschulen eingeführt wurde, das hat sich ja in der Kolipsi-Studie als nicht so zielführend wie erwartet herausgestellt. Wie sind denn jetzt die Ergebnisse, was jetzt die Modelle, die an der italienischsprachigen Schule in Bezug auf Mehrsprachigkeit auch eingeführt wurden?
Die Ergebnisse dieser Schüler und dieser Klassen, die sind sehr gut, muss ich sagen. Das kann man auch nachweisen, weil diese Schüler zum Teil in der Mittelschule bereits ein Zertifikat B2 erreichen. Also sicher alle das B1 zum Teil in der zweiten Mittelschule oder in der dritten Mittelschule. Das sind ganz besondere Klassen.
Aber Frau
das muss man wirklich jetzt hier sagen.
Mhm. Also sehr alle, bildungsorientierte Familien.
Ganz genau. Aber nicht nur. Mhm. Wir haben auch eine Schule, wo das auch anders ist und wo das Prinzip gut funktioniert. Also dieses angelegte Prinzip, was die Frau Wurz auch bereits gesagt hat, nämlich wenn der Sachunterricht in einer anderen Sprache erteilt wird, dann habe ich einfach wieder mehr Interesse. Und ich habe die Möglichkeit, meinen Wortschatz einfach auszuweiten. Ich habe die Möglichkeit, auch ganz anders sprachlich in Aktion zu treten.
Frau Habel, da wurde ein weites Fass aufgemacht mit diesem Thema CLIL. Zunächst mal in der Kolipsi-Studie haben wir, man kann jetzt nicht pauschalisierend sagen, dass hier das CLIL als Modell untersucht wurde. Wir haben einfach uns angeschaut, wenn noch mehr Fächer und so weiter in der anderen Sprache unterrichtet werden, wie wirkt sich das aus? Die Schüler schätzen das im Allgemeinen sehr. Auf die Sprachkompetenzen hat es sich in dieser Studie eben nicht besonders ausgewirkt. Was ich aber schon dazu sagen muss, wie Carlotta eben auch gesagt hat, es gibt so viele unterschiedliche Modelle oder Erfahrungen an den Schulen. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie ausgebildet und wie viel sind die Lehrkräfte, wie viele Jahre an Begleitung und Unterstützung haben die Schulen schon erhalten. Welche Gruppen von Eltern wählen welche Schulen für ihre Schüler aus? Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die mitspielen. Und was bisher tatsächlich noch fehlt, und wir haben ja auch öfter schon darüber mit Kollegen gesprochen, ist, dass es zu den einzelnen Modellen auch noch keine längerfristigen Studien gibt, was denn eigentlich dann wirklich sich positiv auswirkt auf diese Modelle. Weil natürlich sind es dann auch Eltern mit einer bestimmten Haltung, die ihre Kinder in diese Klassen schicken. Also da spielen ja ganz viele Aspekte einfach mit, die dann zu einem positiven Ergebnis auch führen.
Das heißt, zusammenfassend kann man auf alle Fälle sagen, ich stecke mein Kind in eine mehrsprachige Schule und es kommt dann genauso heraus, wie ich es haben möchte, nämlich perfekt zweisprachig. Das funktioniert nicht. Also die Zweitsprachkompetenz hängt von so vielen Faktoren ab, dass einfach auch diese reine Forderung nach gewissen Modellen im Grunde zu kurz gegriffen ist, weil die Diskussion viel komplexer ist. Herr Rederlechner, was würden jetzt Sie sagen, wenn es jetzt um Modelle geht? Was würden Sie favorisieren?
Ja, ich bin Empiriker, ich bin kein Sprachwissenschaftler und aus dem eigenen Erfahrungslernen, ich bin über 20 Jahre jetzt Leiter dieser Berufsschule, Chipmal in Brixen, kann ich schon einiges sagen. Wir haben die Fachgruppe der Italienischlehrer gewinnen können, sich auf fremdsprachendidaktischen Ansatz zu konzentrieren. Und das war effektiv ein langes Mühen. Und die Italienischlehrer haben jetzt Bücher eingeführt, wo Italienisch als Fremdsprache fürs Ausland konzipiert wurde. Und man muss ja sagen, der Begriff Zweitsprache ist eigentlich gründet auf einem politischen Konzept. Mhm. Das hat aber mit Sprachenlernen nichts zu tun. Wir müssen uns aufs Handwerk des Lernens beziehen und dort muss man sagen, was ist dem Lernen förderlich, was ist wirksam. Und da ist es eben, sind es die fremdsprachendidaktischen Ansätze und das haben wir vor allem auch gemeint, zu verstehen, wenn wir dann den italienischen Unterricht mit dem Englischunterricht vergleichen. Der Englischunterricht ist seit jeher sehr systematisch, weil er seit jeher ein Fremdsprachenunterricht war. Und die Lehrer haben sich jetzt eigentlich bei uns darauf verständigt, jetzt neu anzufangen und auch mit neuen Büchern in diesem Sinn anzufangen. Wie weit das führt, sehen wir dann. Ich muss schon auch ziemlich realistisch bleiben. Ich male jetzt nicht rosa Wolken in den Himmel, denn die Realität ist schon eine teilweise sehr schwierige. Wir bekommen Schüler aus der Mittelschule, die einfachste alltagssprachliche Sätze nicht sagen können, die einfache Verben nicht konjugieren können, nicht einmal das Verb andare konjugieren können. Also ihr vado a casa können einige Schüler, die Mittelschulprüfung hinter sich haben, nicht sagen. Das ist Wahnsinn, das ist nicht zu glauben. Es gibt aber Schüler, und da kommt jetzt wirklich ein neues Phänomen auch zum Tragen, vorwiegend aus Migrantenfamilien, die deutschsprachigen Schüler überholen, in Deutsch und in Italienisch. Und das wirft jetzt schon die große Frage nach dem ganzen komplexen Motivationsfeld auf. Motivation ist ein ganz komplexe Sache. Wo sie intrinsisch ist, gelingt viel. Wo sie nur aufgrund von Überlegungen an den Jugendlichen herangetragen wird, gelingt sie teilweise bis gar nicht. Was uns nicht hilft, ist der zunehmende Einfluss auch gewisser patriotischen politischen Gruppierungen, die mit so Merkheften aufwarten und den Jugendlichen in diesem Alter, wo die Eltern und die Lehrer nichts mehr zu sagen haben, suggerieren, es braucht es nicht, Südtirol ist nicht Italien und diese ganzen Floskeln. Das ist eine kontraproduktive Bewegung. Und das schadet den Jugendlichen. Nur diese Jugendlichen werden es erst später verstehen. Das sind auch Phänomene, mit denen wir uns als Schule nicht recht auseinandersetzen können, aber das ist eine neue Realität. Wie auch die Jugendkultur sich verändert habe. Wenn ich auf meine eigene Schulzeit, die leider jetzt schon viel länger zurückliegt, ich bin aus der Mittelschule gekommen und habe nicht Italienisch gekonnt. Ich habe nichts gekonnt, wir mussten nichts tun. Und ich bin in der Oberschule mit absolut fehlenden italienischen Kenntnissen gestartet. Wir hatten eine sehr autoritäre Lehrerin. Die Schüler des Realgymnasiums Brixen erinnern sich an die Frau Ballina. Das war der Übername dieser Lehrerin, die war autoritär, aber wir haben gebaukt. Und jetzt setze ich den Begriff der Lust auch dem Begriff der Mühe entgegen. Sprachlernen, jedes Lernen, ein Instrument lernen, geht nicht ohne Mühe. Wir haben denn so viele Kinder, die Instrumente fabelhaft gelernt haben, das wird ihnen nicht über Nacht in die Wiege gelegt worden sein. Das hat mit Mühe zu tun. Und Sprachlernen heißt auch Vokabeln bauchen, heißt Mühen. Und da kommt jetzt das neue Phänomen, das schwierige Phänomen zum Tragen, dass sich Mühen in der Schule nicht mehr so cool ist, zumindest in bestimmten Segmenten der Schule. Oder gewissen gesellschaftlichen Schichtungen, wie wir es in der Schule merken, das Mühen, das Bauchen, das knallharte Lernen scheint abhanden zu kommen. Und da drängt sich mir schon das Gefühl auf, dass es auch eine teilweise kritische Selbstsicherheit auf das Schulsystem generell, ob wir den Jugendlichen, den Kindern etwas Gutes tun, wenn wir ihnen einfach keine Resilienz zumuten. Wir müssen auch den Kindern, den Jugendlichen etwas zumuten, auch das Scheitern zumuten. Auch aus dem Scheitern gibt es Erfahrungslernen, das viele Jugendlichen auf einen neuen Weg gebracht hat. Und das ist im Moment nicht sehr cool.
Die Frau Ballina hat sie dann so richtig, wie es heißt, also mit autoritärer Führungsweise geführt. Hat es genutzt? Haben Sie am Ende dieser 5 Jahre dann gut Italienisch können?
Ich habe die Italienischprüfung als Sprachprüfung gewählt. Also ich war so sicher in Italienisch in der 5. Klasse, dass ich das bevorzugt habe, weil ich mich da sicher fühlte. Das war die ersten 2 Jahre nur Grammatik lernen von null auf, aber man hatte die Möglichkeit, noch einmal einen ganz kompakten Italienischkurs zu machen, mit ganz, ganz straffer Führung. Und mir persönlich hat es gut getan. Also ich weiß aber auch von anderen Schülern, die das nicht erbockt haben, da ausgestiegen sind. Also diese Schattenseite gibt es auch. Ich möchte das nicht nur einseitig
sagen. Sie haben jetzt hier ganz stark auch auf die Didaktik, auf die Pädagogik, auf die pädagogischen Konzepte, die hinter Sprachunterricht ja immer auch stehen, abgezielt. Was jetzt immer wieder auch zur Sprache kommt, ist, dass jemand, der in Italien Lettere studiert, eine Schule niemals von innen gesehen hat, kein Praktikum gemacht hat und dann sehr wohl auch befähigt ist, dieses delikate Gebiet der Zweitsprachvermittlung eben auch in Angriff zu nehmen. Hapert es an der Didaktik, die Italienisch, also Lehrer jetzt an die deutsche Schule einbringen?
Sie meinen das, was der Herr Riederlechner
ganz genau
angenetzt hat, also die Qualität der
Ausbildung der L2-Lehrer an den deutschen
Schulen. Ja. Wir müssen jetzt auch von zwei verschiedenen Kulturen, also Italienischlehrer als Zweitsprachenlehrer und Deutschlehrer als Zweitsprachenlehrer, haben natürlich einen komplett anderen kulturellen Hintergrund. Und da, das ist schon einmal eine Voraussetzung. Von da, das können wir jetzt nicht verleugnen.
Nicht wegreden, nicht verleugnen.
Genau. Nein, das ist schon, also das Lehren und Lernen hat in der deutschen Etymologie dieselbe Wurzel. Imparare, insegnare, im Lateinischen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also diesen kulturellen Hintergrund haben wir schon. Zudem ist die Ausbildung natürlich auch ein Thema, das wir auch im Landesbeirat der Eltern immer wieder den zuständigen Bildungspolitiker immer wieder ans Herz legen, weil es natürlich, Herr Riederlechner hat von Mühe gesprochen, das ist ganz klar. Es geht darum, eine Frustrationstoleranz zu schaffen, um da mal, wenn das die Motivation, die Begeisterung so hoch ist, dass ich diese Mühe, mir wirklich auch antue, ja, und so erlerne ich die Sprache. Und von daher ist es ja auch wichtig, den Schülern zu vermitteln, dass wir diese Frustrationstoleranz auf jeden Fall schaffen können. Und es ist auch wichtig, dass die Lehrer dazu ausgebildet sind, diese Kompetenzen einfach selber zu haben und auch selber weiter zu vermitteln.
Die Frage ist, wie wird an den italienischen Universitäten auch die Didaktik vorangebracht? Man hat das Gefühl, dass auch hier ein gewisser Reformstau herrscht in Italien an den Universitäten, wie es bedauerlicherweise auch in anderen Bereichen sehr stark spürbar ist und dass einfach auch die didaktischen Konzepte nicht mehr dem standhalten, was heute den Anforderungen der Zeit auch entspricht.
Ja. Ist dem so? Mhm. Ja. Also dieses Problem herrscht nach wie vor. Wir haben an unseren Schulen, ich spreche jetzt in den italienischen Schulen, es gibt kein Lehramt, das muss man sagen. Mhm. Nach wie vor die Didaktik, also wer in irgendeiner Wettbewerbsklasse seinen Abschluss in Italien gemacht hat, der wurde für das Lehramt nicht vorbereitet und deshalb müssen wir als Schulamt natürlich sehr vieles mit Fortbildung anbieten. Das reicht nie aus, aber das wäre jetzt wahrscheinlich, das sprengt jetzt diese Diskussion. Wo ich anknüpfen möchte, ist, was der Kollege gesagt hat, nämlich tatsächlich diesen Unterschied Fremdsprache und Zweitsprache in Bezug auf die Didaktik, der ist natürlich gegeben. Als ehemalige Englischlehrerin und diejenige, die Englisch an den deutschen Mittelschulen und Grundschulen eingeführt hat, also das war so eines der Pilotprojekte, wie wir das aufgestellt haben, damals vor 20 Jahren, war das größte Aha-Erlebnis bei der Abschlussprüfung der dritten Mittelschule, als die Schüler nach 2 Jahren Englisch zum Teil einfach auch leichter Englisch gesprochen haben als Italienisch. Und das war, ich spreche jetzt vor 15 Jahren, schon einmal ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, da müssen wir was ändern. Und man hat sehr vieles geändert. Es ist dieses Bewusstsein, dass man einfach da didaktisch was dazu tun muss. Der Referenzrahmen hat uns da sehr geholfen. Der europäische Referenzrahmen mit seinen Niveaustufen. Und man ist mittlerweile auch weggekommen von dieser scharfen Trennung Zweitsprachunterricht, Fremdsprachunterricht. Ich glaube, das ist an den Schulen selbst nicht unbedingt mehr ein Thema. Man will einfach, man weiß, dass man alle Fertigkeiten trainieren muss in den Schulen und dass sie sich nicht gleichzeitig im selben Tempo weiterentwickeln bei den Schülern. Und deshalb gibt es auch so Unterschiede in den Entwicklungen meiner Meinung nach. Und wir dürfen zum Beispiel noch etwas nicht vergessen, dass es zwischen den Schulen, also zwischen deutschen und italienischen Schulen, gibt es sehr viel Austausch. Und wir haben auch gemeinsame Projekte, die inzwischen schon eine bestimmte Historie haben. Da gibt es das Zweitsprachenjahr, wo einfach Schüler der Oberschule in die jeweils andere Schule wechseln können. Und alles, was noch in den vierten Klassen Oberschulen angeboten wird, da leeren sich zum Teil ja fast die Klassen, muss ich sagen. Aber sie gehen jetzt natürlich nicht nur in die deutsche bzw. italienische Schule wandern, sie gehen jetzt auch ins Ausland. Und die Mobilität, die man für Lehrpersonen hat, die gibt es inzwischen auch für Schüler.
Frau Wurz, Frau Ranigler hat es jetzt angesprochen, das Englische ist bei den Schülerinnen und Schülern recht hoch im Kurs. Welchen Eindruck haben Sie jetzt da, was die Bewerberinnen betrifft, die verschiedenste Muttersprachen ja mitbringen? Zeichnet sich auch dort der Trend ab, dass das Englische eigentlich ganz gut klappt?
Kann ich so bestätigen. Also sowohl Deutsch als auch italienische Muttersprache sprechen ein gutes bis sehr gutes Englisch, wenn sie die Schule verlassen. Das wird auch immer wieder sichtlich, wenn wir in Schulen unterwegs sind und Bewerbertrainings durchführen und dort Vorstellungsgespräche simulieren, dann ist die Angst vor der italienischen oder deutschen Sprache immer wesentlich größer, als eben die Sprache Englisch zu sprechen in diesem Moment.
Wie sieht es jetzt aus? Kommen heute junge Leute mit Muttersprache und Englisch über die Runden? Wenn das Italienische, wenn die L2-Kompetenz ja immer mehr zurückgeht und dann vielleicht ist so mancher auch versucht, gut, die Arbeitsmarktsituation in Italien ist diejenige, die wir haben, bei uns herrscht eh Vollbeschäftigung, vielleicht geht es auch ohne Italienisch, wenn ich gut Englisch kann.
Kann ich so pauschal nicht beantworten. Das ist immer abhängig von dem Unternehmen, von der Internationalität des Unternehmens und vom Berufsbild selbst. Ist ein Techniker, kann er vielleicht sehr wohl gut mit Italienisch und Englisch überleben oder mit Englisch und Deutsch überleben. Ist es ein Berufsfeld im Verkaufsinnendienst in einem internationalen Kontext, wo ich Deutsch, Italienisch und Englisch brauche, ist das nicht möglich.
Was erfordern jetzt die Arbeitgeber? Sagen die, ich möchte, dass die Bewerber drei Sprachen gut können?
Das ist prinzipiell fast bei allen Unternehmen so. Das ist ein kleines, familiengeführtes Unternehmen, das ist ein großes, internationales Unternehmen. Die Sprachen sind ein wesentlicher Faktor. Dazu kommen die persönlichen Kompetenzen und die fachlichen Kompetenzen.
Ja, die Frau Wurz, also ich lehne mich ihr an, und zwar in Übereinstimmung mit dem Landesbeirat der Schüler. Also legen wir schon den Fokus auf Mehrsprachigkeit, also mit Deutsch, Italienisch und Englisch. Und ich kann auch, die Elternumfrage 2015 hat das auch bestätigt, dass die Eltern mit dem Englischunterricht, also 50-50, also das hält sich recht die Waage, also zufrieden sind. Und für uns ist es auch wirklich wichtig, dass das Thema Mehrsprachigkeit sachlich und wissenschaftlich angegangen wird. Und dabei sollten schon die Kinder und die Schüler immer wieder im Mittelpunkt stehen. Und dieses Thema sollte eigentlich und darf politisch nicht besetzt sein und genutzt werden, also zum Thema Zweitsprache, Fremdsprache.
Wir haben jetzt in Südtirol ja auch eine Situation, die an den Schulen immer komplexer wird. Das merkt man gerade auch in den Städten. Wir wissen, dass der Ausländeranteil, hat die Astat berechnet, im Jahre 2030 auf 20% ansteigen wird, dass auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler an den Schulen bei 30% liegen wird. Wenn man sich jetzt das auf die städtische Situation herunterbricht, dann bedeutet das, dass natürlich jetzt die Realitäten, die jetzt schon so aussehen, dass im kommenden Kindergartenjahr an vielen Sektionen in Bozen 50% der Kinder Migrantenkinder sind, dass das eine Realität ist, der wir auch ins Auge sehen. Was bedeutet das jetzt auch konkret für alle jene, die eben die Lust auf die Muttersprache der anderen wecken sollen, Herr Reder-Lechner?
Es sind da schon Herausforderungen, die auf uns zukommen, würde ich sagen. Ich bin ja in einer Schule tätig, die auch Lehrlinge hat. Das Lehrlingswesen, Arbeitgeber im Handwerk, die Lehrlinge beschäftigen, dort gibt es keine Jugendlichen mit Migrationshintergrund, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich kenne keinen einzigen Lehrling noch, obwohl sie hart Lehrlinge finden. Also im Moment haben wir eine Situation, wo der Arbeitsmarkt ja leergefegt ist und die Arbeitgeber tendieren dazu, alles zu nehmen. Aber
womit erklären Sie sich das?
Aufgrund von kulturellen Reserviertheiten der Arbeitgeber einfach. Da braucht es noch viel, viel Entwicklung. Und jene Arbeitgeber, die sich dann durchringen und einen guten aufnehmen und damit Erfolg haben, werden dann langsam die Bahn bereiten, die Pfade vorbereiten für andere Jugendliche. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt es auch natürlich großen Bedarf an kulturellem Lernen, sich da unseren kulturellen Situationen anzupassen oder die zumindest einmal zu verstehen, ist auch Lernarbeit. Wir haben auch immer noch ganz viele schwierige Phänomene zu bewältigen.
Zum Beispiel?
Ja, wenn Jugendliche mit Migrationshintergrund einen Monat fehlen oder zwei Monate fehlen und dann mit 16 verheiratet zurückkommen. Diese Geschichten, die finden statt in Südtirol, vor allem im pakistanischen Background immer noch ganz massiv. Da wird uns das neue Gesetz vielleicht helfen. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf dieser Ebene, auf der Ebene des Geldes vielleicht, es sind auch Botschaften, auch wenn es nicht schön klingt, aber solche Botschaften müssen ankommen. Es gibt Phänomene ganz stark patriarchalen Denkens in diesen Gesellschaften, wo ich bis jetzt nicht das Gefühl habe, dass es Entwicklung gibt auf dieser Seite. Es braucht vor allem die Integration der Frauen, der Mütter, die reserviert in den Familien leben, oft nicht hinaus dürfen, die muss man herausholen. Das sind noch ganz große Anstrengungen notwendig. Und ich glaube, Bildungsarbeit in den Familien geschieht über die Frauen. Der Mann ist den ganzen Tag weg. Und es wird Generationen brauchen. Es geht nicht innerhalb von 10 Jahren, das ist mir schon bewusst. Aber es sind alles Dinge und Phänomene, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Eine Jugendliche, ein Mädchen, das für einige Wochen ein Praktikum geht in ein Geschäft, das vom Vater hinbegleitet wird, erst im Geschäft freigegeben wird und im Geschäft noch abgeholt wird, dieses Mädchen kann sich nicht entwickeln. Wie es unser Arbeitsmarkt braucht und wie es für unsere Gesellschaft, in unserer Gesellschaft entwickelt wird. Alle diese Phänomene gibt es bei uns. Und das muss man auch sagen dürfen, sonst können wir da nicht überhaupt nichts tun, auch wenn nicht gern darüber geredet wird.
Und das heißt aber andererseits auch, dass natürlich das Umfeld, wenn es jetzt hier um Sprachkompetenz und um das Lernen der Muttersprache der anderen geht, natürlich noch einmal mehr Barrieren eingebaut sind als in Familien, die hier schon seit Generationen leben, nämlich Sprachvorbilder, Eltern, kultureller Hintergrund, Sozialkompetenz oder soziales Umfeld, das natürlich auch stützt und auch hilft, wenn es um den Erwerb der Sprache geht. Hier kommt einiges auf uns zu. Aus didaktischer und aus, was jetzt Ihre Erfahrungen in diesem Fall wirklich als Zweitsprachlehrerin, wenn es darum geht, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie geht es Kindern, die Pakistanisch oder Albanisch oder Polnisch oder Urdu als Muttersprache haben im L2-Erwerb?
Ich habe Kinder in meiner Schule, die sind eigentlich schon in Italien geboren, haben natürlich einen kargen Wortschatz. Dennoch, also was Motivation für die Deutschsprache, die Erlernung der Deutschsprache anbelangt, ist es je nachdem, wie ich es schaffe, diese Sprache emotional zu besetzen für die Kinder. Und wir haben in der deutschen Schule jetzt auch die Situation, dass man diesen Kindern die deutsche Sprache, also es gibt ja das Deutsch für Zweitsprache. Mittlerweile werden die Lehrer ja auch ausgebildet in den deutschen Schulen, wirklich für diese Kinder speziell. Denen geht es jetzt darum, so die deutsche Sprache emotional zu besetzen, damit einfach die Motivation zum Erlernen und die Frustrationstoleranz der Kinder angehoben wird, damit sie diese Sprache erlernen können.
10 Gründe, wieso man 2 und mehr Sprachen lernen sollte oder können sollte, Frau Abel. Einen nennen Sie mir vielleicht.
Dadurch jede Sprache eröffnet sich mir eine ganz neue Welt. Und als neugieriges Wesen möchte ich natürlich so viele Welten wie möglich kennenlernen.
Ein Tipp für die Eltern, um ihre Kinder bei dem Spracherwerb zu unterstützen, Frau Raniegler.
Mit gutem Beispiel vorangehen. Diese Neugierde, von der Andrea Abel gesprochen hat, im Alltag zu leben, Möglichkeiten zu schaffen, dass man einfach auch einmal einen anderen kulturellen Kontakt hat. Das kann jetzt ein Theaterbesuch sein, Kino, das können Bibliotheken, also ein gemeinsames Essen, ganz viele Dinge sein, aber einfach diese Öffnung.
Lust auf die Muttersprache der anderen erwecke ich am besten wie, Herr Riederlechner?
Am besten gelänge es, wenn Eltern den Boden dafür bereiten, den Kindern diesen Background, diese Atmosphäre schaffen, dass es etwas Positives ist, dass es Wert hat, dass es eine Bereicherung ist.
Frau Wurz, Deutsch, Italienisch, Englisch haben Sie schon in der Tasche. Welche Sprache würden Sie denn als nächstes gern lernen?
Spanisch womöglich, weil sie auch der italienischen sehr ähnlich ist und auch sehr nahe liegt bei uns und eine schöne, fröhliche Sprache ist.
Frau Goller, wie sieht denn Ihre nächste Unterrichtsstunde aus? Welches Material bringen Sie denn mit, um die Lust am Lernen der Zweitsprache so richtig wach zu halten?
Das Material sind die natürlichen Ressourcen, die ich habe, also meine Lust und meine Begeisterung für die Muttersprache und die vermittle ich ganz einfach.
Und die springt über wie ein Funke.
Ganz genau.
Vielen Dank meinen Gästen bei der Ansichtssache. Das Thema heute war keine Lust auf die Muttersprache der anderen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Heidrun Goller vom Landesbeirat der Eltern und selbst Zweitsprachlehrerin an einer italienischen Schule, bei der Personalberaterin Viktoria Wurz, bei Martin Rederlechner, er ist Direktor an der Landesberufsschule Brixen für Handel, Industrie und Handwerk, bei Carlotta Ranigler von der italienischen Bildungsdirektion, sie ist dort Inspektorin für Deutsch als Zweitsprache, und bei Andrea Abel, sie ist Leiterin des Eurek-Instituts für angewandte Sprachforschung. An der Technik war Maximilian Ebner. Die Sendung können Sie auch als Podcast und in der Mediathek von RAI Südtirol nachhören. Danke fürs Mithören, danke fürs Mitreden und danke fürs Mitdenken, sagt Judith Bertagnoli.